Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Scheidungsweise, Kleinleutekind, Britin, Halbserbin, Linke, Feministin, Kabarettistin, Punksängerin, Akademikerin, Auslandskorrespondentin, Kinderlose, zweimal Gattin, Abenteurerin, Kriegsreporterin, Chefredakteurin. So stellt sich die Journalistin und bekannte Fernsehfrau Sonja Mikisch vor, ganz zu Beginn ihrer Autobiografie Aufs Ganze. In Köln, wo sie lebt, ist Sonja Mikisch uns zugeschaltet. Guten Tag, Frau Mikisch.
Guten Tag, guten Morgen.
Bitte aussuchen heißt vor dieser Aufzählung, was suchen Sie sich denn aus, wenn man Sie fragt, was sind Sie?
Nomadin. Mein Leben ist permanente Bewegung gewesen und ich liebe Bewegung und ich liebe fremde Orte und neue Menschen. Das ist geblieben.
Ich würde ja sagen, hey, Susie Cream Cheese. Den Namen haben Sie sich als Teenager gegeben. Ich habe sofort in die Hände geklatscht, als ich das las. Rock sozialisiert. Wer ist denn diese Susie?
Susie Cream Cheese ist eine Fantasiefigur von Frank Zappa und The Mothers of Invention. Ich habe damals unendlich viel Zeit mit Musik verbracht, Musik gehört, Musik gemacht, über Musik geschrieben. Und Frank Zappa gehörte zu meinen allerersten Helden. Und später kam dann noch Camarillo Brillo dazu von Frank Zappa. Und dann wechselte meine Liebe rüber zu Davy Bowie, der hatte auch Kunstfiguren, also so ungefähr.
Die Geschichte einer Tochter aus scheckigem Hause, das ist der Untertitel Ihres Buches und das spielt an auf Ihre Herkunft. Deutsche Mutter, serbischer Vater, beide in Großbritannien gelandet, dort die kleine Sonja gezeugt. In Oxford kamen Sie Anfang der 1950er Jahre zur Welt. Was war denn so scheckig daran?
Erstens die unterschiedlichen Kulturen, zweitens die Armut, das Herumziehen, immer Umzüge, nie eine Stetigkeit. Ich habe auch noch einen italienischen Großvater anzubieten und einen weißrussischen Patenonkel. Es passierte also sehr viel, sehr Unterschiedliches. Heute würden wir sagen, sehr Diverses in meinem jungen Leben schon. Und ich war in einer englischen Schule in London, wo es alle Nationalitäten und alle Religionen gab.
Als Ihre Eltern sich dann trennten, waren Sie plötzlich wieder in Deutschland, in Mönchengladbach. Das stelle ich mir als Kulturschock vor.
Ja, zunächst war ich im Ruhrgebiet in Herne. Das war der erste Kulturschock, weil es aus dieser Riesenstadt London dann doch in eine relativ kleine, wenn auch sehr gemütliche Industriestadt im Ruhrgebiet ging. Und dann landete ich in der Tat in Mönchengladbach und das war sehr gediegen, sehr bürgerlich, sehr sauber gefegt. Ich kam mir vor wie eine Außenseiterin, das muss ich einfach so sagen, weil ich auch die Tochter einer Geschiedenen war und geschieden zu sein Anfang der 60er Jahre, das war nicht so ohne. Meine Mutter war dann auch noch eine sehr auffallende Erscheinung. Sie war also immer toll geschminkt und hatte rote Nägel und hohe Hacken und weiß-blond gefärbtes Haar. Das passte auch nicht in diese Spießigkeit hinein, in die ich da geworfen wurde. Und das Einzige, was mich gerettet hat, war tatsächlich Schule. Ich ging gern zur Schule. Ich hatte es leicht, was Unterricht bedeutete, und schwer, was den sozialen Status meinetwegen betraf.
Es ist herrlich zu lesen, wie Sie so Ihre Jugend beschreiben, so in den 70er Jahren, so richtig, also bisschen Flower Power, bisschen Punk irgendwie.
Sex,
Drugs und Rock'n'Roll, so nennen Sie es selber. Eine Art von unbeschwerter Zeit und man machte sich auch keine Karrieregedanken. Sie fingen an zu schreiben für Musikzeitschriften, weil Musik Ihre große Leidenschaft war. Wie kamen Sie eigentlich zum Fernsehen dann?
Ich habe also ganz ordentlich zu Ende studiert, Soziologie und Politik. Und dann war erstmal das große Fragezeichen, was macht man damit? Hab dann übergangsweise an der TH Aachen im Soziologischen Institut ein Forschungsprojekt mitbegleiten dürfen und fühlte mich unglaublich unwohl damit. Ich war nicht der akademische, sitzende, sorgfältige Mensch, der Fußnoten anlegt, sondern ich war schon auf freie Journalistin gewesen und wollte in den Journalismus so. Und da hat der WDR dann glücklicherweise die wunderbare Idee gehabt, zu regionalisieren. Das heißt, die Regionalberichterstattung stärker zu machen. Die Aktuelle Stunde wurde erfunden, solche Geschichten. Und sie brauchten einfach viele neue Volontäre. Ich habe mich beworben. Es war damals auch so ein Verhältnis, 10 freie Plätze auf 800 Bewerbungen. Aber ich hatte einfach Glück. Ich muss sagen, das war Glück. Es waren auch andere tüchtige Leute da. Und dann habe ich meinen ersten Film gemacht, Filmchen, als Volontärin und ich war einfach hin und weg über die Möglichkeit, Bild und Ton und Sprache und auch noch ein bisschen Regie zusammenzufügen. Und da entstand etwas ganz Wunderbares dabei, was andere Leute dann auch noch im Fernsehen mitkriegen konnten.
Im Rückblick sieht das natürlich immer dann so aus, als wäre das alles so logisch vor sich gegangen. Also eine super Karriere hat sich dann entfaltet. Sie beschreiben das aber auch durchaus so die erste Zeit beim Fernsehen, dass das doch eine Art von knallharter Männerbastion war und dass man als Frau sich da ganz schön durchbeißen musste. Sie haben das geschafft.
Ja, musste man tatsächlich, als ich dann anfing, oder sagen wir mal, als Jungredakteurin, war ich zwar einerseits in der sehr prestigeträchtigen Auslandsredaktion, also da wollten alle hin, und ich nahm eine Abkürzung und blieb quasi da vom Volontariat aus, aber es waren in der Tat Männer, erfahrene Kollegen, die ganze Welt gesehen hatten, die also auch so, wie soll ich sagen, so Kerle, die so ganz weise waren. Und ich war streckenweise die Einzige und die Jüngste. Und einerseits fanden die das wunderbar, mich rauszuschicken dahin, wo sie selber nicht mehr hin wollten. Okay. Aber andererseits, wenn es ernst wurde, also wenn es um Autorität ging, Themenvorschläge und so weiter, da musste ich wirklich, ich will schreien. Man kriegte nichts geschenkt. Es gab auch richtig schlechte Zeiten, da wurde man auch so niedergemacht. Es gab einen ganz hässlichen Ausdruck, den werde ich jetzt einfach mal benutzen, damit die jüngeren Frauen sich das vorstellen können. Wir galten, also wir, die etwas aufmüpfigen Frauen, als Quotzen, Quotenfotzen und wurden entsprechend dann auch schief angesehen, wenn wir doch Erfolg hatten.
Das ist eigentlich unvorstellbar, so ein furchtbares Wort heute, glaube ich, würde jeder Mann sofort gefeuert werden, völlig zu Recht. Aber das war die Stimmung, das war die Zeit.
Und die Zeiten sind überwunden, Gott sei Dank.
Die Lesart im Deutschlandfunk Kultur und wir sind im Gespräch mit Sonja Mikisch, der prominenten Fernsehjournalistin, über ihre Autobiografie Aufs Ganze, wo auch ein großes Kapitel über Russland zu lesen ist. Aus ihrer Zeit, Frau Mikisch, als ARD Korrespondentin und schließlich langjähriger Studioleiterin in Moskau. Als Sie das aufgeschrieben haben, da war noch kein Gedanke an diesen Krieg jetzt in der Ukraine. Ich kann mir vorstellen, dass Sie diesen 24. Februar, dem Tag, als Russland losschlug, ganz besonders wahrgenommen haben.
Ja, das ist auch so. Es kam mir alles ein wenig Déjà-vu vor. Ich verglich sehr vieles mit dem Beginn des Tschetschenienkrieges. Es gibt einfach Parallelen. Also eine Provinz in dem Fall wird als abtrünnig wahrgenommen und muss um jeden Preis wiedererobert werden. Und der Preis ist massive Invasion, Hybris auch. Ja, das schaffen wir. Also das hieß damals, wir rollen Grozny auf in 2 Tagen mit 2 Fallschirmbataillonen, da ist ja gar nichts. Und man rechnete nicht mit dem Widerstand der Bevölkerung. Und es war dann lange, lange Zeit eine blutige Besatzung. Tagsüber haben die Russen dann das Sagen gehabt. Nachts haben dann die Tschetschenen Gegenwehr gemacht, Partisanenanschläge und so weiter. Und es endete in einem Patt und mit Zehntausenden Toten und mit unglaublicher Zerstörung, Fluchtbewegung und so. Also da gibt es Parallelen und ich war erschreckt. Ich hatte damit gerechnet, dass Putin die Ukraine nicht einfach in Ruhe lässt. Ich hatte damit gerechnet, dass er den Donbass haben will, dass er die Krim zementieren will als russisches Territorium. Ich war erschrocken, wie schnell dann die Schläge gegen Zivilbevölkerung und zivile Einrichtungen losgingen.
Sie haben in Ihrer Moskauer Zeit ja auch Wladimir Putin getroffen. Wie erinnern Sie sich an diese Begegnung?
Nee, das ist falsch. Das ist tatsächlich falsch. Ich war in der Jelzin-Zeit da und ich habe Jelzin getroffen. Und es ist gar nicht falsch, sich auch an diese Jelzin-Zeit zu erinnern. Und zwar aus dem Grunde, da war doch 10 Jahre so etwas wie eine keimende Demokratie. Die Russen waren demokratiebegeistert. Die durften jetzt nach der sowjetischen Zeit, nach der kommunistischen Zeit endlich reisen, glauben, kaufen, reden, wie sie wollen. Es war furchtlose Atmosphäre in diesem Land. Und darauf rekurriere ich auch, wenn jetzt alle Menschen sagen, die Russen müssen sich aber jetzt, also die Russen sind an allem schuld und die Russen sind nicht demokratiefähig und die Russen werden Putin nicht los, will ich nur daran erinnern, dass dieses Land Demokratie einmal kannte und dass diese Menschen, die das damals genossen haben, einschließlich auch der Jugend, die dann später auch zu Zehnen und Hunderttausenden gegen Putin immer wieder auf die Straßen ging. Diese Menschen sind noch da und auf die müssen wir auch achten, wenn wir jetzt uns so 110%ig solidarisch auf die ukrainische Seite stellen. Es gibt auch noch einen Teil Russlands, der unsere Solidarität verdient.
Ich möchte nochmal auf die Passagen in Ihrem Buch kommen, die Sie über den Tschetschenienkrieg schreiben, Frau Mikisch. Sie haben damals diesen Krieg auch wirklich hautnah erlebt. Sie sind als Berichterstatterin in die Kriegsgebiete gefahren, auch unter der Lebensgefahr. Im Westen hat man diesen Krieg in den 90ern, ich kann mich da auch dran erinnern, das sah man im Fernsehen, aber man nahm es ja irgendwie so hin. Es war russische Innenpolitik, was sollte man auch machen? Jetzt hat sich das natürlich vollkommen verändert. Glauben Sie, dass das doch einen Unterschied macht?
Das ist der Unterschied ist natürlich, dass die Ukraine 1991 formal auch unabhängig wurde, auch von den Russen, wenn man so will, erlaubt. Also das war Ergebnis des Zusammenbruchs des Sowjetreiches und die Ukraine war seitdem ein unabhängiger Staat mit einer sich aufbauenden Demokratie, mit einer sich aufbauenden Gewaltenteilung, mit Präsidenten, die gewählt wurden und wieder abgewählt wurden. Also wenn man so will, eine stabile eigene Politik, eine eigene Gesellschaft, eine eigene Identität. Und die Ukrainer waren und sind uns wahrscheinlich auch deswegen näher und sympathischer als diese merkwürdigen Tschetschenen in den Bergen, die auch dann noch muslimisch waren und so weiter. Also die Sympathien für die Ukraine ist einfach da. Die Sympathie ist da. Und damals sagte man, ja, das ist wieder so ein Rand des Russischen Reiches und da passieren so und so immer so merkwürdige Sachen. Das ist ja auch Georgien und Nagorno-Karabach und da ist immer etwas los, da hat der Westen nicht so hingeguckt.
Kürzlich haben Sie einen Zeitungsartikel veröffentlicht unter der Überschrift High in Moskau und da stellen Sie die Frage, ja, wie dieser Konflikt sich auf die gesamte russische Gesellschaft auch auswirken wird. Was denken Sie, wie kann das weitergehen?
Ich bin wirklich im gleichen Zwiespalt, wie wahrscheinlich sogar viele Russen sind. Da ist einerseits eine große Mehrheit, die jetzt tatsächlich in der Situation zu Putin hält. Warum? Weil da auch jahrelang über die Medien und die sind einfach eingedampft worden. Es gibt kaum kritisch oder es gab schon lange keine kritischen Medien und jetzt sind die letzten auch noch verstummt. So, und sie sind eingenordet worden auf eine vaterländische, eine patriotische, eine panslawische Erzählung. Viele Menschen glauben tatsächlich, dass Putin da so einen positiven Krieg führt, muss man leider hinnehmen. Es gibt aber auch einen substanziellen Teil der russischen Gesellschaft, davon habe ich vorhin erzählt, der Demokratie sehnsüchtig ist, der sich eigentlich wünscht, dass jetzt auch dieser Putin und alles, was dazugehört, dass das endlich mal aufhört, dass sie wieder aufatmen können. Die trauen sich nur nicht nach vorne. Die sind unsichtbar, die sind verstummt, weil der Repressionsapparat so stark ist, dass man nicht organisiert eine Opposition da formulieren kann. Ja, wie soll das weitergehen? Ich denke, wir im Westen und wir in Deutschland insbesondere sollten uns dazu in die Lage versetzen, endlich auch mit diesem Teil Russlands zu reden oder weiterzureden. Also manche Brüche jetzt mit Russland finde ich nicht gut. Wollen wir denn, dass Russland auf Dauer isoliert ist? Ich glaube nicht. Wollen wir, dass daraus ein Nordkorea wird? Ich glaube nicht. Mit wem wollen wir irgendwann reden, wenn nicht mit diesem Teil der Zivilgesellschaft, die uns eigentlich sympathisch sein müsste?
Sonja Mikisch, jetzt habe ich Sie natürlich zur Expertin für russische Fragen gemacht und wir sind jetzt ganz von Ihrem Buch weggeglitten, obwohl natürlich, wenn man diese Passagen jetzt liest über den Tschetschenienkrieg, wirklich ja, an die heutigen Tage erinnert werden. Blicken wir aber zum Schluss unseres Gesprächs nochmal in Ihr Buch und erzählen Sie uns die Geschichte, wie Sie Patti Smith getroffen haben.
Okay, sehr gern. Also Patti Smith war eine meiner Lieblingssängerinnen, aber auch Vorbild im Auftreten. Ja, eine Frau, die Rockmusik, die Punkmusik konnte, die sehr selbstbewusst auch ihre Bands leitete und einfach eine Ikone war, sowohl für frauenbewegte Frauen als auch insgesamt für die Rockszene. Ich hatte also alle Platten von ihr, ich war in ihren Konzerten gewesen und, und. Große Pause. Patti Smith verschwindet von der Bühne, ich mache Karriere. Patti Smith fängt an, Bücher zu schreiben, stellt ihre Autobiografie auf der Lit Cologne hier in Köln vor, dem großen Buchfestival, und ich durfte und sollte sie interviewen. So, und da war ich schon entweder Monitorchefin oder Abteilungsleiterin. Jedenfalls gehe ich dahin in so einem Tussenkleid, so ein enges Etui-Kleid, hohe Hacken, schicke Schuhe, schickes Handtäschchen, gut frisiert, alles Mögliche, nur nicht rockig, nur nicht szenetypisch, und gehe auf die Bühne und da kommt dann diese Urgewalt mit ihren langen, zottligen, grauen Haaren und enge Hose und Kampfstiefel und rotzt auf die Bühne. Und ich dachte, okay, verstanden, das wird nichts mit uns. Aber Gott sei Dank, irgendwie habe ich die Kurve gekriegt mit meinen Fragen in diesem feinen Oxford-Englisch und irgendwann war ich ihr doch sympathisch und sie fingen dann an zu lachen und fingen an, miteinander zu flirten und Witze zu reißen und schön zu erzählen, und da ging es dann ganz gut aus. Sie blieb auch meine Göttin.
Eine der wunderbaren Passagen auch und sehr, sehr witzigen Passagen aus Sonja Mikischs Autobiografie aufs Ganze im Kippenheuer und Witsch Verlag. Ist sie erschienen, 304 Seiten, kosten 22 Euro. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Sonja Mikisch, für dieses Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Schönen Dank, auf zurück.